Jetzt mal eine kurze Frage. Du hast vorhin von diesem Buch Ten gesprochen.
Ja.
Was so eine Zusammenfassung ist, immer ein Kapitel von einem Gitarristen. War das quasi so ein spiritueller, ich sag mal, so ein Einfluss auf das Masters of Rockytown, dieses Konzept dahinter, dass du halt immer ein Kapitel für einen Musiker und einen Gitarristen quasi dir ausgesucht hast? Oder könnte man das sowas sagen? Oder kam die Idee von woanders her?
Nee, die Idee kam von woanders her. Die Idee kam eigentlich daher, die liegt, wenn man jetzt mal das richtig auf den Punkt bringt, liegt das in dem Kopfschütteln der Nachbarn, als ich 16 war. Weil ich kannte halt nichts. Ich kannte halt nichts. Und es ist so, also wenn man so in so ein Thema einsteigt wie E-Gitarre, bei mir war das, kannst du sagen, so 78. 76, 78, so in das. So, da hast du Typen, die deine Gegenwart sehr stark prägen. Bei mir war das, wie gesagt, Ace Frehley, Eddie Van Halen, Brian May. No. So, und das ist ja alles, was einen interessiert. Das, was gerade Gegenwart ist. So, und dann liest man in irgendeinem Heftchen, also Eddie Van Halen jetzt, Er wird eigentlich nur versuchen, eine etwas modernere Version von Eric Clapton und Jimmy Page zu spielen. Aha, okay. So, ne, also, Guitarplayer-Interview. Okay. Was habe ich denn für Platten irgendwie, ne? Irgendwie gar nichts von Led Zeppelin da. Ah, alles klar. Besorgst du mir Led Zeppelin. So, und dann habe ich später, also eigentlich im Grunde genommen gemerkt, wie wahnsinnig wichtig ist, Dinge im historischen Kontext zu bewerten.
Absolut, ja.
Also klar, da gibt es auch andere Meinungen irgendwie, aber Rockgitarre zum Beispiel hat für mich eine Zwillings-Ei-Keimzelle. Das sind Jimi Hendrix und Eric Clapton. So, und da splittet sich das dann auf und dann hast du dann irgendwann als nächsten wirklich prägenden Typen hast du Eddie Van Halen und dann der nächste prägende Typ ist dann schon ein bisschen näher dran, irgendwie Malmsteen und so, dann kommt erstmal eine ganze Zeit lang nichts und dann hast du so einen Typen wie vielleicht so Guthrie Govan, Tosin Abasi. Mhm. Ne, wenn mir jetzt mir jemand die Frage stellen würde, so was sind denn eigentlich die wirklichen Gamechanger? Würde ich sagen, für Rockgitarre die. Na? Mhm. Und klar, woher die so ihre Einflüsse haben und so weiter, das ist dann immer ein total interessanter Anschlusspunkt. Und der hat mich einfach interessiert. Also ich habe ganz viel, also im Guitarplayer war das ja damals so, einen Monat Andres Segovia, nächsten Monat Earl Klug, nächsten Monat John McLaughlin, nächsten Monat irgendwie Malmsteen auf dem Cover. Das ging ja so Schlag auf Schlag irgendwie, ne? Also, und dann habe ich immer geguckt, ja, was macht die Typen zu dem, wie sie sind? Wo ist deren Einschnittstelle? Wo ist deren Schnittstelle gewesen, ne? Und und dann habe ich das einfach, als dann die Idee aufkam, ja, also, hör mal, willst du nicht hier irgendwie in Wien Rockgitarre machen? Ja, kannst du machen, wie du willst. Sag ich, alles klar. Und dann ist mir durch den Kopf gegangen, dass das eigentlich wichtig ist, dass man Dinge im Kontext sieht. Das ist egal, das ist, ob das jetzt ein Erklärungsmodell für irgendein Konzept ist oder irgendwie eine Ausdrucksform. Man muss das alles immer irgendwie so versuchen, auf so einer zeitlichen Achse so zu sehen. Und es gibt ja, wenn man sich jetzt mal die letzten 7 Jahrzehnte E-Gitarre mal anguckt, da gibt es ja so Peaks. Ne? Irgendwie, dann passiert mal wieder gar nichts und dann gibt es auf einmal so, sagen wir mal so zwischen 1976 und 80 gibt es einen enormen Ausschlag an E-Gitarrenereignissen. Das hat sich so verändert, irgendwie, da ist so viel passiert, irgendwie, da sind so wirklich absolut wichtige Aufnahmen entstanden. So, und dann piekt das und dann ebbt das wieder ab. Dann ist ein paar Jahre irgendwie in dem Bereich wieder ein bisschen Sendepause und dann piekt es wieder so, ne? Und das ist ganz interessant. Und sowas hat mich halt immer interessiert. Und als dann die Frage aufkam, ja, also hör mal, willst du nicht hier Lehrmaterial machen? Dachte ich, okay, wir machen mal so eine Mischung aus Musikgeschichte und Repertoire. So, und dann bin ich irgendwie, mittlerweile war ich halt bei Eric Clapton und Jimmy Page irgendwie auch schon so ein bisschen fündig geworden. Und die meinen, oder weiß nicht so, ich bin ein großer Freund von Vocal Music. So, und Eric Clapton sagt dann irgendwie, ja, also eigentlich, wenn du gescheit Rockgitarre spielen willst, musst du so spielen wie Chuck Berry. Okay, wieder zurück, einen Schritt vor. Na, so, und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt nimmst du dann noch so, noch Albert King, BB King dazu, um, sagen wir mal, so eine Wurzel nochmal irgendwie zu finden, weil auch die, sagen wir, den Blues in unterschiedliche Richtungen ja weiterentwickelt haben oder, sagen wir mal, etabliert haben, und daraus hat sich dann vieles so entwickelt. Und naja, also das war eigentlich eher so der, und die größte Schwierigkeit war bei Masters of Rock 1 eine Auswahl zu treffen.
Das glaube ich.
Weil, ne, ich meine, da musste man sich jetzt, also wirklich, da habe ich, ich meine, die Sache war ja die. Kessler kam dann irgendwann an und meinte irgendwie, sind wir irgendwie hier mit deinen Kolumnen, das läuft ja ganz gut irgendwie, ne, ja, irgendwie ist das beliebtes Thema bei uns in der Zeitschrift, irgendwie kriegen wir, sag mal, ich habe ja so einen kleinen Verlag irgendwie und hast nicht Bock, irgendwie mal Bücher zu schreiben? Für mich irgendwie, ne? Du, also, ich will ja da gar nichts Großartiges versprechen irgendwie, ne? Wenn wir mal irgendwie, wenn wir da vielleicht mal 2.000-3.000 Stück von verkaufen, irgendwie, da sind wir alle total froh irgendwie, ne? Und weil so lagen auch die Stückzahlen von den anderen Büchern, so Frank Hauenschild und so weiter, ne? So, und dann hatte er natürlich irgendwie den entscheidenden, die entscheidende Idee, aber weißt du was, irgendwie, und beziehungsweise ich sagte vorher erst, ja, habe ich. Ich habe hier zwei Bücher irgendwie. Oh, ist doch super. Aber weißt du was? Was wir machen? Wir bringen die mit einer CD raus. Und ich so, ob sich das aber durchsetzt? Ich habe selbst gar keinen CD-Player irgendwie. Ne? Also mein Kumpel Olaf, der hatte damals schon einen CD-Player irgendwie. Da kostete irgendwie so eine verdammte CD irgendwie 40 Mark. Geschweige denn erstmal der Player. Und ja, ich so irgendwie, ey, meinst du, dass das irgendwie eine richtige Idee ist? Und gestern dann so, vertrau mir mal irgendwie. Ich glaube, das wird sich durchsetzen. Und ich so, naja, gut, ja, dann kaufe ich mir dann auch mal einen Player irgendwie. Ne? So, und da war natürlich total geil irgendwie, dass wir das auf CD rausgehauen haben. Masters of Rock, erste CD, erste Lehrbuch weltweit mit einer CD. Ne? Das ist natürlich irgendwie geil. Und und das war dann so der Gedanke, okay, wer sind denn jetzt eigentlich, ich habe das, kann ich euch genau sagen, ich habe das im Herbst 1990 geschrieben, Herbst, Winter. Und dann irgendwie, okay, da müssen wir jetzt also auch noch irgendwie eine CD aufnehmen. Die CD ist ja innerhalb von 4,5 Tagen entstanden. Also mit allem. Ne? Und dann war halt irgendwie die Frage, okay, wer sind denn jetzt an diesem Tag die wirklichen Game Changer? Ne? Und da habe ich dann so ein bisschen gestreut. Ich meine, wenn ihr euch, ich habe ja gerade irgendwie so Ace Frehley, Brian May und so weiter, die haben es dann erst irgendwie in die zweite Version geschafft irgendwie, weil einfach die Typen, das war so meine subjektive Auswahl von den Typen, die jetzt also wirklich zu dem Zeitpunkt richtig heiß waren. Ne? Und Rocketer Secrets hinterher war eigentlich, also ursprünglich, wie gesagt, in Wien so gedacht, irgendwie, ja, also irgendwie muss man natürlich auch mal die ganzen Konzepte sortieren, die diese ganzen Typen so, so verwenden. Und dann hat sich Rocketer Secrets eigentlich fast von alleine geschrieben. Na, und da war dann so die Sache, das war vielleicht natürlich auch irgendwie eine gute Idee. Also ich wusste, dass es Jamie Abersold Platten gab. Na, also richtig als Vinyl und so. Ne? Und naja, und da war jetzt halt die Idee, irgendwie, okay, weißt du was, wir machen eins, wir machen jetzt mal irgendwie Jam-Tracks irgendwie auf die CD mit drauf, dass die Leute irgendwie halt auch ganz irgendwie so spielen, eine Unterlage haben, wo sie mal ein bisschen zu klimpern können. So, ne? Und ja, und dass das dann so explodiert ist, irgendwie hätte natürlich kein Mensch gedacht, ne?
Super geil. Hast du Kontakt mit, das hatte ich in dem Podcast auch in der Folge, wo wir über die Lehrbücher gesprochen haben, auch kurz erwähnt, mit dem Masters of Jazz Guitar?
Joachim Vogel, ja, das ist mein Homie Joachim. Ja, klar. Ne? Also, ja, klar, also Joachim Vogel irgendwie, also ein ganz witziger Typ. Joachim ist schon 84 am GIT gewesen, hat damals in dieser allerersten Serie irgendwie REH Hot Lines Series, also wo es, weiß nicht, so, kennt ihr diese Bücher?
Ja, klar.
Diese ganz dünnen Hefte, ne? Also da hat Joachim ja schon irgendwie ein Buch zum Thema Funk geschrieben. So, irgendwie, danach ist er zurück nach Deutschland irgendwie und weiß nicht, hat Unterricht bei Joe Pass und bei ganz vielen Typen genommen gehabt, ne? Also Privatunterricht. Und ja, hat zu der Zeit irgendwie danach dann viele Jahre bei Marianne Rosenberg gespielt. Und aber eigentlich ist Joachim irgendwie ein Jazz-Fan. So, ne? Und ja, und dann schlug Masters of Rocketta, schlug doch irgendwie ziemlich ein wie eine Bombe. Und dann war das so, dass irgendwie der Kontakt aufkam. Ich glaube vielleicht sogar, dass ich irgendwie Kessler gesagt habe, weißt du was, irgendwie, ich kenne noch einen Typen, der im GIT war, irgendwie, ich glaube, also ich kann sein, also das ist mit einigen Autoren so gewesen, irgendwie, die Bücher im AMA Verlag geschrieben haben, dass die Kontakte durch mich zustande gekommen sind. Und ganz anders war es. Ich habe mit jemandem in Amerika zusammengewohnt, aus Mannheim, und der kannte den Joachim. So, und dann kam das so über mich irgendwie so in die Gänge dann, ne? Und ja, ist ein super Buch.
Und mega. Super geil. Das hat mich durch das Studium gerettet.
Ja, ja, ne? Also das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Joachim hat noch ein paar sehr gute Bücher geschrieben. Joachim hat zwei ganz prima Jazz-Gitarren-Schulen geschrieben. Jazz-Gitar Basics, Jazz-Gitar Secrets irgendwie. Da bin ich natürlich ein bisschen knurrig irgendwie, weil die sehr stark irgendwie an meine Buchtitel angelehnt waren. Mhm. Und er hat ein sehr gutes Buch zum Thema Notenlesen, Gehörbildung geschrieben. So. Das heißt Hear and Read. Das ist ein ziemlich gutes Buch, ne? So, und mittlerweile irgendwie ist Joachim irgendwie, also Joachim und ich irgendwie, das ist so, wir haben uns schon viele Jahre nicht gesehen, ich bin mir aber sicher irgendwie, dass wenn wir uns jetzt begegnen würden, wir sofort wieder so einen Anschluss haben würden. Ich glaube, Joachim lebt seit vielen Jahren jetzt auf Ibiza. Und hat so einen ganz anderen Lifestyle, also gar nichts mehr mit Gitarre, Karriere hin und her und so. Er hat viele Jahre, wie gesagt, irgendwie Marianne Rosenberg, Modern Talking und alles Mögliche bespielt. Und Joachim ist ein richtig süßes Herzchen irgendwie und spielt tierisch Gitarre.
Ja, weil ich weiß noch, wie ich das damals bekommen habe, zum Anfang meiner Studienzeit. Das war damals eine riesige Hilfe, so wie auch das Master of Rockita, sage ich mal, eine große Hilfe für mich war, als ich in der Schule der Rockmusik quasi war, um dort jeden so ein bisschen kennenzulernen. Und weil ich ja auch ein sehr systematischer Lerner bin, sage ich mal, hat es mir vom Konzept her super gefallen, weil ich wirklich immer einen Monat mir einen Künstler genommen habe und mich dann intensiver damit auseinandergesetzt habe. Genauso war das Master of Jazz-Gitarre, aber genau wie du es gerade gesagt hast, ich habe da mal nach ihm gegoogelt, nach diesem Joachim Vogel, und habe nicht viel gefunden tatsächlich. Ja,
findest du so gut wie nix.
Ja. Dachte mir, okay, der ist ein bisschen von der Bildfläche wahrscheinlich jetzt sich ein bisschen zurückgezogen, aber auch ein Top-Buch, genauso wie das Master.
Ja, man darf auch nicht vergessen, Joachim ist, ich glaube, Joachim ist 12 Jahre älter als ich. Ne, das heißt irgendwie also jetzt Mitte 60 irgendwie, ne? Und er ist ein super Typ irgendwie, und haben wir immer eine gute Zeit gehabt.
Ja, also ich fand es auch damals so bewundernswert, weil er ja wirklich auch von, so wie auch bei dir mit den Blues-Gitarren und auch bis dann zu Paul Gilbert hin, auch alles akkurat auf der CD sehr geil eingespielt hat. Bei ihm auch so von, hat angefangen mit, hier, ich glaube, Eddie Lang und so, bis hin zu Frank Gambale, ich glaube, das ist der letzte im Buch, was ja auch schon technisch allein schon ein riesiger Unterschied ist. Das war immer sehr beeindruckend, fand ich damals echt schon sehr cool. Hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt, diese beiden Bücher, ja.
Ach, fein. Schön. Ja, also, das ist so, ne? Und wie gesagt, man darf auch so ein Buch irgendwie, muss man auch sehen, wann das rausgekommen ist, wie der Headspace ist, wenn das so geschrieben ist irgendwie. Und naja, also viele Dinge erkläre ich mittlerweile irgendwie schon zweimal anders. Mhm. Weißt du, irgendwie so. Weil das ist ja ein Prozess, in dem man so ist irgendwie. Ne? Und ja, klar, irgendwie kann man immer sagen, ja, aber Digga irgendwie, ne, weißt du, wie Richie Blackmore da klingt irgendwie, ne, also oder wie irgendwie Malmsteen da klingt irgendwie, ne, also muss man auf meinem Buch hören irgendwie, wie das ist irgendwie, ne, und ja, also was die meisten Leute irgendwie einfach vergessen, unter was für Umständen auch zum Beispiel die verdammten Tonträger irgendwie erstanden sind, also das war kein Scherz, Masters of Rock irgendwie haben wir in 4 Tagen komplett krass fertig gemacht, krass, analog.
Ja,
nix Copy, ja, nix Copy-Paste, genau, und so, ne? So, und dann sage ich euch was irgendwie, ne? Also, dann saßen wir im Studio, haben einen Senkel-Master gehört und da waren natürlich auch zu diesen ganzen schnellen Sachen irgendwie, waren natürlich auch langsame Versionen da. So, und ja, alles klar, und wir haben gemixt und getan und haben das Master abgehört, ne? So, und dann auf einmal, ach du Scheiße, das Master ist ja viel zu lang. Weil auf eine CD passten zu dem Zeitpunkt irgendwie Scheiße, 71 Minuten. Ja. So, wir waren bei 82 Minuten auf einmal. Ne? So, und ja, und dann machst du nämlich eins, nimmst nämlich die Klinge und schneidest richtig mechanisch den Stuff da raus.
Ja.
So, und ich meine, also heutzutage, klar, alles immer mit DTP Publishing und so weiter. Ey, die ersten beiden Bücher, die haben wir per Hand zusammengesetzt.
Wahnsinn.
Also da gab es so Vorlagen, die Texte waren ausgedruckt, die Noten waren mit Hand gesetzt, mit so Letraset-artiger. So, da haben wir bei Kessler in der Küche gesessen, und haben das dann mit so kopierechtem Tesaband haben wir die Seiten montiert. Seite für Seite, die waren ein bisschen größer dann. So, und dann gab es immer so einen Prozess, okay, da müssen Filme gezogen werden, also die eigentlichen Druckvorlagen. So, und dann war das so, du hast das heilige Buch irgendwie gehabt, das war ja dann so ein Stapel an Vorlagen, ne? So, und das wurde dann zum Belichten gegeben und so weiter und so fort. Also nichts mit Finale irgendwie, okay, und DTP und allem irgendwie, ne? Das ist richtig Wahnsinn. Handarbeit.
Das ist so, richtig
auch Handarbeit. Auch Rocketer Secrets irgendwie, ne? Also ich glaube, da haben wir einen Tag länger für gehabt, ne? Ja, aber dafür habe ich auch irgendwie alle Instrumente, Drums haben wir vorprogrammiert gehabt, ne? Aber dafür haben wir auch alle Instrumente dann irgendwie dann noch live im Studio eben eingespielt. Auch irgendwie Blues Guitar Rules, das Ding, was danach kam, ne?
Auch cool.
So, ja, das ist auch ganz prima irgendwie. Ne? Es hat damals ein bisschen so unter dem damaligen Lektor gelitten, weil der einfach seinen Job nicht gut gemacht hat. Irgendwie habe ich viel Prügel für bezogen, irgendwie, weil da so viele in der ersten Auflage so viele Fehler drin waren. Aber also da sind ja auch so Playalongs drin irgendwie. Ne? Ja, irgendeiner hat wohl den Rocking Bass und diesen ganzen Stuff dann irgendwie gespielt. So, und das hat eine Woche gedauert. Also das Buch, also die CD bis von, guten Tag, wir sind hier im Studio, wir wollen hier was aufnehmen, bis, tschüss, das war's, eine Woche, zwischen Weihnachten und Neujahr nämlich immer. So, ne, und also alles, was man so hört, das ist fast immer First Take. Egal, ob das eine Rhythmusgitarre ist oder irgendwie ein Walking Bass auf irgendeinem Jazz-Blues-Playalong auf dem Blues Guitar Rules oder so, das ist fast alles immer First Take, krass, weil man konnte da auch irgendwie gar nicht so groß irgendwie, weil, ja, wird Zeit, ne? Komm, wir essen zeitig. Ne?
Zeit ist Geld.
Ne? Und das war irgendwie ganz witzig. Ja, klar, heute irgendwie schon, warte mal, habe ich. Masters of Rock 2 war das, na, das war glaube ich noch ADAT-Generation irgendwie, ne? Das war so kurz bevor ich von ADATs auf Computer umgestiegen bin, ne? Also da haben sich natürlich auch die Ansprüche verändert gehabt, irgendwie so mittlerweile, weißt du, da war es den Leuten nicht mehr genug, irgendwie Klavierakkord, und Palim Palim, so wenn dann irgendwie da Eric Johnson oder Michael Lander oder weiß nicht, Dream Theater drauf stand, dann war ja die Erwartungshaltung an den Tonträger, dass das dann auch bitte schön irgendwie möglichst so klingen soll. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie, ne, also da war ich froh, als ich bei ein paar Mal irgendwie Steuerung S drücken konnte bei so ein paar, Sachen. Ne? Und naja, aber irgendwie, ja, aber auch mit den Büchern, das ist im Grunde genommen für mich Unterrichten Ebene 2. Also ich sage immer so ein bisschen verkürzt, dass ich mir die ganzen Bücher eigentlich für mich selber geschrieben habe. Und um Klarheit zu finden, was die Themen angeht. Ne? Und ja, also mein Lieblingsbuch von mir ist ja Survival Guitar.
Ja.
Und also wenn, was wenig oder was selten genug vorkommt, wenn ich mal überlege, könntest du eigentlich mal machen an der Gitarre, dann schlage ich randommäßig eine Seite auf. Ach ja, genau. Zack, kann ich wieder weglegen. Und dann bin ich wieder für den Rest des Tages beschäftigt irgendwie. Das kommt mir als Spieler, kommt das auch so am nächsten, dieses Buch eigentlich.
Mhm. Jetzt ist das Master of Rock Guitar ja schon fast 20 Jahre alt.
Das erste? Fast 30.
Oh. Ach stimmt, ich bin ja auch schon 30. Ich bin ja 90er Jahre alt. Ja, ich sollte rechnen können. Fast 30 Jahre.
Ja.
Wie sieht das denn aus? Ist immer eine Überlegung, Master of Rock Guitar 3 oder sowas zu machen? Weil es hat sich ja gerade in den letzten 10, 15 Jahren auch wieder einiges getan an der Gitarrenwelt, meiner Meinung nach.
Mhm.
Ist sowas mal eine Überlegung oder war sowas mal eine Planung?
Also wir haben, wir denken natürlich die ganze Zeit immer über Dinge nach. Ne? Aber jetzt muss man mal ganz die Sache auch mal ein bisschen nüchtern betrachten. Also ich habe in meinem Leben wirklich wahnsinnig viele Bücher verkauft und ich kann halt immer noch nicht glauben, wie wichtig die Bücher für viele Leute gewesen sind und das ist ein absoluter Lottogewinn. Ne? Also für mein Leben gewesen irgendwie und also dass man mit so einer Forscher Mentalität, wie ich die irgendwie so ein bisschen habe, dass man so viel Erfolg irgendwie in allen möglichen Bereichen, was Popularität, auch was, sagen wir mal, den kommerziellen Erfolg angeht und so weiter, das hätte niemand erwartet und da sind wir immer noch total dankbar für irgendwie und also das ist einfach super. Aber die Zeiten haben sich verändert und vor allen Dingen das Verhalten der Konsumenten hat sich verändert.
Ja.
Das muss man aber ganz ehrlich so sagen. Ich fand das irgendwie, war eine witzige Bezeichnung in dem einen Stream, wo ihr schon mal so, so nett über mich gesprochen habt. Irgendwie hast du gesagt, irgendwie ja, ich bin ja mehr so die Generation File-Sharing.
Ja.
Das ist natürlich was irgendwie, weil, also ich kenne auch den Stuff, den du so machst irgendwie, ne, und ich finde den auch gut und alles prima irgendwie, ne, aber das ist natürlich irgendwie so eine Formulierung, da muss ich erst einmal tief durchatmen, ne, weil ja, weil es ist einfach so, diese Handlungskette, die wird einfach irgendwie gerne mal aus dem Blick verloren, dass wenn Leute Files sharen, den Produzenten dieser Files jegliche Existenzgrundlage entzogen wird. So, und also wie gesagt, ich kann da gar nicht drüber meckern irgendwie, also ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich habe eine gute 500.000 Bücher verkauft. So, und weiß nicht, die gibt's, weiß nicht, in vielen Sprachen, Chinesisch, Japanisch, Italienisch, Englisch und so weiter, ne? Also ich kann nicht meckern. Also überhaupt nicht irgendwie, ne, weil ich auch eine hohe Stammleserschaft habe irgendwie, die sagen, ja, also ich finde ein Buch auch irgendwie geil, weil wenn das Internet mal ausfällt irgendwie oder wenn das Handy ins Klo fällt irgendwie, dann kann ich immer noch in einem Buch nachlesen.
Hat auch eine andere Wertigkeit, ne? Das
ist tatsächlich ja, so. Ne? Sehe ich auch so. Und,
ja.
Und aber sagen wir mal so, es hat Gründe. Also wenn ich dann schon mal so die letzten Bücher, die ich gemacht habe, da haben wir so eine neue Serie rausgehauen, irgendwie diese Masterclass-Serie, ne, wo das Megachops und das Reharmonizer irgendwie erschienen sind. Ne? So, und ja, von irgendwie alles klar, das Ding ist fertig, hier ab in den Verlag damit, bis zum Erscheinungsdatum vergehen dann schon mal 1,5 Jahre. So, ne, irgendwie und die interessierten Leser sagen natürlich berechtigterweise, Alter, wann kommt das Buch? Du hast das jetzt schon vor einem Jahr angekündigt, ne? So. Das ist aber so, irgendwie, wenn auf einmal wenig Bücher verkauft werden und viele Files geshared werden, dann wird natürlich einem Verlag irgendwie so ein bisschen so eine Existenzgrundlage entzogen, die auch zu einem großen Teil darin besteht, irgendwie Leute zu beschäftigen. So, und dann wird halt irgendwie die Lektoratsabteilung wird dann halt von 3 Leute auf 1 reduziert. So, und das ist für alle Beteiligten ist das schwierig. 2 Leute verlieren ihren Job und ein Verlag sagt irgendwie, okay, wir überlegen uns überhaupt irgendwie, welche Bücher wir überhaupt noch raushauen. Für welche Sorte Buch sich das überhaupt noch lohnt. Und der Autor sagt, ja, schön irgendwie, ne? Ich freue mich dann darauf, nächstes Jahr Weihnachten, wenn das Buch da ist, ne? Und also das ist eine ganz lange Kette, die dann, die da so dranhängt irgendwie. Ich kann das auch verstehen.
Bei der Musik, ja. Also das war jetzt auch, ich meine, mit dem Begriff File-Sharing war auch mehr verbunden damals die Art und Weise, wie Informationen rübergetragen worden sind. Und ich meine, ich war damals 14, 15, 16, da merkst du das natürlich. Ja. Das ist mittlerweile, ich habe auch die Bücher waren tatsächlich etwas, was nicht so oft geshared worden ist. Es waren mehr so diese kleinen Videoclips, bevor es halt YouTube gab. Weil Bücher war auch, wie wir gerade gesagt haben, mir auch immer wichtig, das so zu haben. Und ich habe die auch immer gerne so gekauft, weil ich auch besser lernen kann, wenn ich ein Buch vor mir habe, als wenn ich die ganze Zeit Bildschirm schaue.
Ja, also das sollte auch kein Vorwurf sein irgendwie, aber so viele Leute irgendwie, die sehen, das ist genau dasselbe wie mit früher gerippte CDs oder jetzt mit Streaming-Portalen und so weiter. Ich meine, du kriegst das Rad nicht mehr zurückgedreht irgendwie und auch, also ich habe so 2 fast erwachsene Söhne irgendwie, ne? Und ich meine, die wissen natürlich auch so, was ich mache. Und irgendwann mal vor ein paar Jahren, habe ich denn meinen älteren Sohn mal gefragt, irgendwie, hör mal, sag mal, also ich kriege nie mit, dass du ein Album kaufst. Da sagt er, ja, also ich bin einfach anders als du. Mir bedeutet es nichts, Musik zu besitzen. Ich möchte Musik nur nutzen. So, und diese, das lässt sich ja in vielen Bereichen, lässt sich ja diese Mentalität so sehen. Und naja, das ist halt schwierig irgendwie. Ich meine, klar ist die Verlockung unheimlich toll, irgendwie beim Abschluss eines Mobilfunkvertrags irgendwie irgendeine Streaming-Flatrate direkt damit zu kriegen. Irgendwie. Und es ist jetzt auch nicht so, als ob ich Spotify und Co. nicht nutzen würde. Ich denke mir immer, okay, Kiss Destroyer habe ich einmal auf Vinyl gekauft, habe ich einmal auf CD gekauft, ich habe es einmal von den Jungs den Remix geschenkt gekriegt und ich habe die meisten Titel, als das so mit iTunes irgendwie so in Gange kam, habe ich so für meine Studenten in Gießen irgendwie habe ich die Titel, weil es einfach bequemer war, eben nochmal von iTunes runtergeladen, um so Style-CDs zu machen. Okay, ich habe das jetzt viermal gekauft irgendwie. Wenn ich jetzt mal irgendwie Kiss auf Spotify höre irgendwie, ne, da kommen klar. Die sowieso auch mit klar. Ne? Aber die Zeiten und das Konsumentenverhalten hat sich natürlich stark verändert. Also Masters of Rock 2 war, man würde das in einem anderen Bereich als schwierige Zangengeburt bezeichnen. Okay. Weil die Ansprüche unheimlich hoch waren und also mit jedem Buch ist auch meine Recherchephase intensiver geworden. Also jedes Buch, was es von mir gibt, jedem Buch geht eine Recherchephase voraus. Dann sitze ich da und durchblätter mein gesamtes Archiv. Und das ist jetzt kein Spruch, es ist wirklich das gesamte Archiv, alle Guitarplayer, alle anderen Zeitschriften, alle, so durchblätter ich. Machen Sie eine typische Handbewegung für Ihren Beruf.
Ja. Für die jetzt gerade zuhören, er macht eine Bewegung, wo man von einer Seite...
Genau, wie man blättert. Ne? Und über Wochen und Monate... Klar. Ich habe dann so ein Muster im Kopf, nach was ich suche und habe dann immer irgendwie so eine Kladde dabei, dass ich das irgendwie so auch mal irgendwie niederschreiben kann. Aber bei jedem Buch ist es wirklich so und dann bei Masters of Rock 2 habe ich dann auch noch irgendwie das halbe Internet gelesen. So, ne, irgendwie, und um halt irgendwie nach Informationen zu suchen oder Informationen zu finden, die du halt nicht in jedem Gitarre-Bass-Magazin liest, sondern dass man halt irgendwie so ein paar interessante Side-Facts irgendwie nochmal so liest. Ne? So, und das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre alt. okay, na klar, irgendwie, mir würden sofort Künstler einfallen, die in Masters of Rock 3 kommen würden. Aber es ist so ein abartiger Aufwand gewesen, irgendwie Masters of Rock 2 hinzukriegen. Und ich müsste jetzt dann auch, sagen wir mal so, die Typen, wir haben ja gerade schon ein paar Leute gesagt, irgendwie, also da müsste jetzt so eine Type wie Tosin Abasi müsste rein, irgendwie Guthrie-Govan müsste rein, vielleicht ja. Greg Koch irgendwie. Und da würden, man würde schon klarkommen irgendwann mit Künstlern irgendwie, ne? So, da müsst ihr auch nochmal richtig irgendwie Sparring machen, ne? Um das auch dann irgendwie so hinzukriegen, dass man sagt, irgendwie, ja, also da hat der alte Mann sich irgendwie nicht verhoben, sondern das klingt einigermaßen danach, ne? Und so, das ist so ein Aufwand. Und diesem Aufwand steht eine ganz andere Verkaufsperspektive gegenüber als in den 90ern und in den frühen 2000ern. Das muss man einfach mal ganz nüchtern betrachten. Irgendwie, das ist so eine Arbeit, irgendwie so ein Buch zusammenzuhauen. Da, also, ich würde mal sagen, Survival Guitar hat sicher forschen, sortieren, Beispiele entwickeln und alles, das hat sicherlich auf einer 4 bis 5 Tage Ebene sicherlich fast 2 Jahre gedauert. Ja, so, ne? Und weil die Sache ist ja die, ich bin ja auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen und wusste alles. Ich muss das ja auch erstmal checken. So, und dann ist es so ein Beispiel wie Masters of Rock 2. So, wenn da jetzt irgendwie ein Ace Frehley-Lick ist. So, wenn die Leute den hören, müssen die sofort erkennen, aha, das ist Ace Frehley. So, es darf aber keine bestehenden Urheberrechte berühren. Ja, genau. So, dann kommt hinzu, irgendwie, es muss ein geiler Lick sein, wo die Leute sagen, irgendwie, den will ich lernen. Irgendwie das will ich lernen. Und er muss aber auch so sein, dass die Leute sagen, okay, den kann ich auch lernen. Das ist jetzt nicht sowas von dermaßen High-End irgendwie, das schaffe ich ja nie. So, also er muss die irgendwie motivieren und er muss gut klingen und einen Content haben und alles Mögliche. So, und dann bestenfalls auch noch irgendwie so gestrickt sein, dass wenn jemand sagt irgendwie, Ace Frehley irgendwie, ne, also das bringt mir gar nichts, aber der Lick, der gefällt mir, den will ich jetzt trotzdem lernen. Also das sind so viele Parameter und das gilt für jedes Beispiel in diesen Büchern. Ja. Klar, irgendwie, dann kommt dann einer an und sagt, ja, Digga, irgendwie, aber Richie Blackmore klingt anders. Ach ja, klar. Ne? Ja, ist dann so irgendwie, ne? Aber da ist wahnsinnig viel und die Ansprüche steigen auch bei mir und also ich glaube, Masters of Rock 2 war die Idee meines Verlegers und ich bin ihm dankbar dafür, weil ich an dem Buch wieder so wahnsinnig viel gelernt habe und so meine musikalische Empathie gewachsen ist. Auch so in so Stilistiken, wo ich jetzt eigentlich irgendwie gar nicht so einen richtigen Bock habe, irgendwie, ne? Aber aber ich glaube nicht, dass das kommen wird. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Okay. Und alles, was digitalen Content angeht, irgendwie, ne, ey, das ist sowieso verloren. Ne, bevor wir die Masterclass-Serie geplant hatten, hatte ich eigentlich eine DVD-Serie geplant. Okay. So, aber ich habe ja mal in den 90ern mal eine DVD gemacht, Modern Rock Concepts, also das schließt so mit so ein paar Sachen so an Rock Guitar Secrets an und nimmt das so ein Level weiter. Und da habe ich Drehbuch, alles, all jeden Schnitt irgendwie schon vorher konzipiert gehabt, irgendwie, das war der totale Vollstress irgendwie, ne, das Ding zu machen. So, und da haben wir gesagt, okay, wir machen eine 5-teilige Serie. So, dann habe ich angefangen damit, ne, und dann kam das mit YouTube auf. So, ne, ja. Und dann kam das mit YouTube auf, ey, was das kostet und also das so zu machen, dass ich es geil finde und das ist immer das Allerwichtigste. Ich, also was ich nicht ertragen kann, ist, wenn ich irgendein Buch von mir nehme und denke mir so, oh, scheiße, Alter, weg damit. Also ich muss mein Produkt erstmal geil finden. So, und solange, also damit das gegeben ist, das zieht so viel Arbeit mit sich irgendwie, ne? Und dann hast du es halt so irgendwie, wenn du irgendwie so mit digitale Kopierschutz und so weiter, das ist sowieso alles killefick irgendwie, ne? Also das wird sowieso gecrackt, ne? Ja. Und das funktioniert sowieso nicht so, und dann landet das im Netz und dann hast du zigtausend Euro, hunderte Stunden Arbeit da reingestellt irgendwie, ne? Und ich sehe das ja bei meinen Studenten, ne? Ey, weißt du was, irgendwie da unterhalten wir uns irgendwie über Jamtrack Central und irgendwie alles mögliche, irgendwie sind super Produkte dabei, ne? Ja, und dann habe ich Geburtstag irgendwie, ne? Und die Jungs kommen an und sagen, hier, Alter, Mann, lass mal was zum Üben. Und geben mir einen Stick.
Oh nein.
Jamtrack Central Complete. Verstehst du? So, ne? Und klar, die haben das dann auch irgendwoher runtergesaugt irgendwie, ne? Weißt du, die... Also,
die Wertigkeit
ich wäre, haben die gar nicht dann, ne? So. Ja, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mit einer kopierten Version von Joe DiOrio Fusion bei dem im Unterricht aufzutauchen. Irgendwie, ne? Also, da hätte ich Bammel gehabt. So, ne? Wisst ihr was? Ich mache ja so Gitarrenlehrerfortbildungen irgendwie, ne? Habe ich mal irgendwie eine Fortbildung in, also häufig ein paar Mal hintereinander in Bozen gemacht. Ey, kommt so ein Südtiroler Gitarrenlehrer kommt an irgendwie, ne? Und hat so irgendwie, und eigentlich eine super Veranstaltung immer irgendwie, kommt zu mir in eine Fortbildung, will also von mir was lernen. So, und kommt dann irgendwie mit dem kopierten Rocketeer Secrets Buch an. Sag ich, was hast du denn da? Tolles Buch, sag ich. Ich kenne den Inhalt. Ich bin damit vertraut. Irgendwie sage ich, ja, aber ist das so, irgendwie hast du ja ein paar Kopien gemacht, irgendwie, damit du was reinmalen kannst? Irgendwie? Nee, also das hätte er irgendwie, das hätte er so, und dann, so, weißt du, so Murmel.
Ja.
So irgendwie, ey, die Leute sind einfach so. Ne? Und ey, klar habe ich mich über Jamtrack Central Complete zu dem Zeitpunkt gefreut. Aber... Ne, und von daher, also es gibt auch noch ein paar andere Dinge in meinem Leben. Ich habe ja, also die Bücherschreiberei und so, das ist ja immer nur ein Teilbereich, den die Leute so von mir mitkriegen. Auch ich unterrichte ja viel und gerne und so, und jetzt durch Corona irgendwie ist auch das Thema irgendwie so mit Online-Lessons und so weiter irgendwie mal für mich ein bisschen interessanter geworden. Das habe ich früher immer so ein bisschen von mir weggeschoben irgendwie, weil, naja, da brauchst du auch irgendwie so ein Setup für und alles irgendwie, ne? Und ich habe halt einfach auch irgendwie ziemlich viel am Kleid unter der Woche, ne? Und und Musikproduktion ist auch immer noch irgendwie, das ist immer so ein Dauerthema, das ist bei mir immer so, also ich habe so, das ist wie so ein Mischpult. Das eine ist unterrichten, das andere ist live spielen, das andere ist irgendwas im Studio machen, der nächste Kanal ist irgendwie selber Musik produzieren, dann master ich halt auch irgendwie schon mal Produktionen von Leuten irgendwie, ne, und und also gibt es immer so Kanäle und ich merke das auch irgendwie, es wird weniger Musik produziert, die Leute fummeln sich das dann irgendwie selber so zurecht irgendwie und so, ne? Und also jetzt ist eher wieder so eine Phase, wo ich wieder mehr mit Musikproduktion zu tun habe. Und ist auch ganz interessant irgendwie, also mein älterer Sohn, der wird 22 jetzt irgendwie, mit dem mache ich jetzt gerade ein Hip-Hop-Album.
Cool.
Na, also der baut hammermäßige Beats irgendwie, ne? Und das ist für mich auch wieder ein super Lernprozess, weil der arbeitet mit Cubase halt komplett anders als ich. Und so irgendwie. Und von daher, man muss da auch in einem bestimmten Headspace für sein, irgendwie, dass man sagt, irgendwie, okay, ich habe jetzt wieder ein Konzept irgendwie, was auch, ich meine, der Markt ist ja auch relativ voll. So, und ich suche dann auch immer nach einer Nische, dass die Leute sagen, na, okay, ich kann das und das und das und das Buch kaufen, aber ich brauche das von dem. Irgendwie, weil das irgendwie was hat, was andere Leute nicht haben. Und sei es irgendwie Erfahrung. Na, und von daher also momentan eher wieder mehr so eine Phase Musikproduktion. Und ich bin jetzt gerade irgendwie auch so da dran, jetzt mal wieder so die Herangehensweise an das Instrument irgendwie nochmal wieder zu überdenken irgendwie. Und jetzt immer ein bisschen mehr Zeit irgendwie. Und ich fahre sonst in der Woche irgendwie, fahre ich 1000 Kilometer. Kannst du, also das ist jetzt mal nicht irgendwie, ne? Mhm. Und da hat man ein bisschen mehr Zeit, irgendwie mal sowas zu machen, was wir heute machen, irgendwie, was ich total mega finde übrigens. Und naja, also oder halt sich mal zu überlegen, ja, Moment, also wie kannst du das eigentlich noch besser erklären oder so, ne? Und oder mal irgendwie, lass mal Post Malone hören. Mal gucken, wie die mixen. So halt, ne? Gibt halt so wahnsinnig viele Themen und so, ne? Und ja, und also mein privates Ding ist ja, also ich gehe seit, solange ich mich erinnern kann, gehe ich so durch das Leben und denke mir, okay, jeden Tag eine Sache lernen. Jeden Tag. Es muss nicht immer die große Revelation sein, aber irgendwas an der Gitarre wiederentdecken, weil ich es vielleicht in der Zwischenzeit vergessen hatte. Oder irgendwo, wo ich denke, irgendwie, ah, okay, coole Line von irgendjemandem gehört, irgendwie, oder irgendwie irgendwas auf der Gitarre entdecken. Und also, wenn ich da ein Häkchen dran machen kann, dann ist das ein guter Tag. Ne? Und ja. Also das ist so meine Mission, auf der ich immer bin. Und ich habe ich schreibe sowas dann auch immer auf irgendwie. Und dann jetzt vor einem Jahr oder so habe ich irgendwie mal wieder so Sachen ausgegraben, die ich vor, weiß nicht, 10 Jahren mal so aufgeschrieben und dachte mir, ach guck mal, eigentlich auch eine ganz gute Idee. Ne? Also guck mal, wie arbeite da machen wir weiter. Ne? Und was dann daraus wird, das ist dann, landet da meistens so im Unterricht irgendwie, aber ja, also und bei mir natürlich.
Hm. Sehr cool.
Also Masters of Rock, um deine Frage kurz zu beantworten.
Dann kommt vielleicht Masters Peter Fischers Rock. Diary mit deinen Aufzeichnungen.
Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Mhm. Naja, also viele dieser Sachen findet man natürlich irgendwie in den ganzen Büchern. Ne? Also ich bin früher immer massiv analog veranlagt gewesen. So, und sagen wir mal, was weiß ich, die ganzen Licks aus dem Survival-Gitar. Da muss man erstmal drauf kommen. So irgendwie, ja. Ne? Und da muss man die sammeln und so und ja, und dann auch mal selber üben und auch mal bewerten, bringt das eigentlich? Oder ist das eigentlich ein Schmarrn? Ist das vergeudete Zeit und so, ne? Und also mein Gehirn funktioniert so in diesem Bereich schon ganz gut, aber ich habe auch nicht immer alle Sachen irgendwie, ich meine, wie viel 100 Seiten Material habe ich verfasst irgendwie, dass ich immer jeden Lick immer 100%ig in Wettkampfgeschwindigkeit parat habe. Das ist jetzt auch nicht so. Sehr klar. Weil es einfach auch so viel ist, ne? Ja. Aber dann denke ich mir irgendwie, ach, Moment, irgendwie, was waren damals eigentlich irgendwie? Dann komme ich gerne auch mal zu Ideen zurück, ne? Hm?
Ja, cool. Ich kenne das Problem von den YouTube-Videos. Da lernt man nichts, nimmt was auf. Oder ein Cover und einen Monat später fragt ein Schüler, wie ging nochmal das Lick und ich muss selber nochmal.
Ja. Manchmal sogar eine Woche später, ne? Dann übst du das bis zur Vergasung und dann gehst du ran und denkst, scheiße, wie war das nochmal?
Naja, das ist ja ein ganz interessanter Bereich irgendwie, ne? So üben, irgendwas denn letzten Endes irgendwie wirklich effektiv ist irgendwie und was vielleicht auch ein bisschen Zeitvergeudung ist. Ne? Mhm. Also
ja, genau.
War unsere allererste Folge. Ja.
Also da gibt es aber auch irgendwie, gibt es viele Antworten drauf.
Ja.
Wer all diese Antworten wissen will und wer alles mal von Peter Fischer lernen will, der geht am besten zur Abi-Jam.
Also das ist zumindest irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie sich mir über einen längeren Zeitraum auszuliefern. Ne, also
sehr cool.
Okay.
Ja, ich habe auch schon, habe nur Gutes bis jetzt gehört von manchen Schülern von dir. Wer ist das? Mit einem zusammen studiert, der ist dann zur Abi-Jam gewechselt, von der Frankfurter FMW, der Philipp Kreis, glaube ich, ist der Philipp. Mhm. Ah, ich komme gar nicht mehr auf den Nachnamen, das ist ein paar Jährchen her. Ich habe in der FMW in Frankfurt studiert, das war ihm zu jazzlastig, sage ich mal. Deswegen ist er zu Abi Jam gegangen.
Ja, wir haben ein paar ganz gute Typen. Wir haben jetzt irgendwie Abschlussprüfungen gehabt, wieder irgendwie, war ein super Jahrgang jetzt dieses Jahr wieder. Ein paar coole Typen dabei, gute Spieler.
Ja. Mhm. Das ist auch immer schön, wenn man so ein paar Talente dann entdeckt. Ne?
Ja, klar.
Wenn man die unterstützen kann und supporten kann, Also ich sehe es gerade bei alten Schülern von mir, die momentan mit ihrer Band sehr durch die Decke gehen. Ja. Da ist man auch sehr stolz drauf, wenn man merkt, okay, da hat man auch irgendwo was mit
bewirkt. So über die Jahre sind bei mir ein paar Typen, die die haben super Profikarrieren irgendwie eingeschlagen. Ne? Das ist klasse. Höre ich ab und zu mal ein bisschen was von irgendwie, ne? Cool. Ja, und es ist halt so irgendwie, es gibt so wahnsinnig viele, viele Sachen irgendwie auf der Gitarre, die mich interessieren und auch ganz viele Sachen, die mich nicht mehr so interessieren. Muss man ehrlich mal so sagen irgendwie, ne? Und ich merke auch, also ich bin so ein bisschen so gestrickt irgendwie, dass wenn ich mal ein Thema irgendwie so abgehandelt habe oder irgendwie so ein Ziel erreicht habe, dass ich da ganz gerne auch einfach irgendwie einen Haken dran mache irgendwie. Und als die November-Ausgabe vom Guitar Player 1989 rausgekommen bin und ich im Spotlight, in der Spotlight-Kolumne drin gewesen bin, das war wirklich der Tag, wo ich aufgehört habe, sagen wir mal, eine virtuos orientierte Gitarrenkarriere irgendwie zu verfolgen. Weil das war dann so, ich habe ja auch dahinter Warnie getroffen und so, das war dann so, okay, jetzt bist du über die gleiche Ziellinie gekommen wie die ganzen Typen, die man mit ihm in Verbindung setzt vorher. Okay, das kriegt jeden Monat irgendwie, weiß nicht, so 700-800 Tapes irgendwie, ne? Und das war dann okay, alles klar. Häkchen rangemacht irgendwie und okay, was willst du denn jetzt eigentlich noch machen so, ne? Und Geschmäcker unterscheiden sich auch, Equipment-Vorlieben unterscheiden sich irgendwie, also ich bin seit vielen Jahren jetzt so ein bisschen mehr auf so einem Vintage-Retro-Trip, eigentlich schon sehr lange merke, wie ich immer mehr den Gain-Regler runterdrehe. Mhm. Und das gibt dann wieder neue Optionen, man muss ein bisschen anders spielen und so. Mich interessiert auch andere Musik irgendwie als früher. Und ganz ehrlich gesagt, bevor ich mir außer aus Nostalgiegründen irgendeine Shred-Platte auflege, irgendwie höre ich mir lieber Country Radio an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich mehr. Ja, voll. Ne? Und ich habe mich als Spieler habe ich mich total verändert in den Jahren. Klar, wenn ich jetzt irgendwie einigermaßen warm bin, irgendwie, dann kann ich noch einigermaßen mitschredden irgendwie, ne? Und für die Typen in der Apple Jam reicht es jeden Tag.
Ja. Nee, es ist ja auch nicht alles von der Welt dann. Weißt du, man hat ja auch viel sich lange damit beschäftigt. Das ist ja nicht so, dass das verloren geht. Oder halt vielleicht ein bisschen Aufarbeitungszeit braucht, um wieder so ein bisschen reinzukommen in manche Dinge. Aber es ist ja auch schön, sich da weiterzuentwickeln oder auch wieder auch zurückzufinden zu manchen Wurzeln, die man lange auch
vielleicht... Absolut. Ich glaube, man merkt das auch innerlich. Also immer weiter. Ich, man merkt das. Wenn man sich so eine Zeit lang mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt, dass man dann merkt, ist das eigentlich überhaupt was für mich?
Ne? Ja, das ist das irgendwie, ne? Und wie gesagt, ich bin jetzt keine 34 mehr und ich bin auch froh, dass ich meine, in Anführungsstrichen, Karriere irgendwie in einer ganz anderen Zeit machen konnte, weil heute so mit den Formaten irgendwie, die heute dazugehören, ich bin da jetzt nicht... ich bin da jetzt nicht mit YouTube, Instagram und Co. irgendwie, stehe ich nicht auf Kriegsfuß, irgendwie ist klar. Aber ich finde die Formate eigentlich nicht so spannend, wie als wenn man sich früher gesagt hat, irgendwie, okay, ich mache jetzt mal ein Album. Irgendwie, das fängt vorne an, hört hinten auf, irgendwie. Mhm. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr.
Sehr schnelllebig geworden.
Die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie, die ist halt wahnsinnig kurz. Ne? Und Leute, die wissen, wie sie diesen Ball spielen müssen, die machen da eine tolle Karriere. Ne, ich meine, guck dir das mal an irgendwie. Ne? Matteo Assato schafft es auf die erste Seite des Kulturteils der New York Times, ohne ein Album gemacht zu haben.
Ja.
Ey, gib dir das mal. Ne? Also das ist halt heute ganz anders. Und auch da, man merkt natürlich Zyklen. Wenn, was weiß ich, so meine RP-Jam-Studenten dann ankommen und sagen, ey, alter Mann, hier, Plini, kennst du? Und dann höre ich mir das an und denke mir, ja, kenne ich. Mhm. Ey, woher kennst du Plini? Sag ich, ja, ich kenne den Style irgendwie, ne? Hat Steve Vai vor 30 Jahren schon gemacht. Ja. Steve Vai ist so diese komische Tunte irgendwie mit dem Ventilator vor der Fresse. Irgendwie sage ich, ja, Digga, irgendwie, ne? Also, pass auf. Gleich setzt es was, ne? Die Zeiten haben sich halt irgendwie total verändert und auch wie man Gitarre spielt, wie man an das Thema Gitarre lernen dran geht und so. Und das hilft natürlich spannend, auch seine eigene Position zu überdenken und dann zu gucken, was passt eigentlich für mich und worum sollen sich lieber andere Leute kümmern. Ne, irgendwie, also sagen wir mal, vor ein paar Jahren, als Guthrie Govan so durch die Decke ging, irgendwie, ne, das war ja mal wirklich echt mal Zeit, dass mal jemand irgendwie wieder mal wirklich irgendwie wie eine Fackel abgebrannt hat. So, ne? Guthrie ist so ein geiler Typ irgendwie. Ich habe den ein paar Mal live gesehen irgendwie. Und mir gefällt es so, bei Aristokrats gefällt es mir nicht so gut wie bei Hans Zimmer oder Steven Wilson irgendwie. Mhm. Das ist aber eine Frage des Formates irgendwie, ne? Aber irgendwie, jetzt mal ganz ehrlich, ich kriege ab und zu irgendwie von irgendwelchen Studenten von mir, kriege ich so Instagram-Videos. Ey, das ist einfach ein anderes Level. Ne, ja, irgendwie, das hat sich daraus irgendwie, ich meine, das baut sich ja auch immer so auf irgendwie, ne? Also ich bin jetzt Anfang 50 irgendwie, die Leute, die jetzt Anfang 40, Anfang 30 sind, die bauen auf dem ganzen Überbau auf, den ich vielleicht vor 30 Jahren mal rausgehauen habe irgendwie, exakt. Ne? So, und dann kommt Social Media irgendwie und das potenziert sich ja. Habt ihr schon mal Josh Mieder gesehen?
Josh Mieder?
Ey, schicke ich dir nachher auf Instagram irgendwie mal, das ist so ein australischer Gitarrist irgendwie. Ich würde mal sagen, der ist maximal 24. Da denkst du, du gehst kaputt irgendwie, ne? Also echt jetzt mal irgendwie, ne? So eine unfassbare Virtuosität und Leichtigkeit mit den komplexesten Strukturen. Mhm. Das ist Wahnsinn. So irgendwie, ne? Also, krass, irgendwie, das entwickelt sich halt einfach weiter. Und man muss auch gucken, also ich komme ganz gut damit klar, irgendwie, dass ich mein Gesicht irgendwie nie auf dem Guitarplayer vorne gesehen habe, irgendwie, weil ich habe ein super cooles Berufsleben bis jetzt gehabt, irgendwie, und habe so ein paar Marken gesetzt und da bin ich total happy mit. Und da komme ich irgendwie so mit klar, und was ich auf gar keinen Fall in mir spüre, ist, dass ich überlege irgendwie, okay, so auf das Level, da will es jetzt hin irgendwie. Ne? Es wären auch heutzutage, muss man auch ganz ehrlich sagen, es wären noch andere Systeme auf der Gitarre gespielt. Ja, so, ne? Irgendwie, also damals so 80er Jahre, 3 Noten pro Seite irgendwie, ne? Das war schon Hot Shit irgendwie, und heutzutage wären andere Systeme gespielt. So, und ich durchblicke die, aber ich merke an mir, dass ich große Schwierigkeiten habe, die in mein Spiel zu übertragen und dort zu etablieren. Na, weil ich auch ehrlich gesagt nicht die Zeit dafür habe, irgendwie das mein Spiel nochmal so neu zu definieren, irgendwie, weil ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt nach, weiß nicht, ein paar Jahrzehnten so einen Style habe, wo ich jetzt sage, irgendwie, ach ja, das gefällt dir eigentlich ganz gut, ja, fühle ich mich wohl irgendwie, ne? Und und vor allen Dingen irgendwie, das ist halt auch so irgendwie, ich bin halt mal drauf gespannt irgendwie, oder mich würde halt interessieren, wie so Instagram-Phänomene irgendwie, wie die klingen, wenn sie mal ein Album machen, was sie zu sagen haben, was über 60 Sekunden hinausgeht.
Ja.
Na, das ist halt irgendwie. Und da bin ich irgendwie so, ah, mal abwarten irgendwie, wie sich die Sache so entwickelt. Ne?
Ja. Und vor allem auch live finde ich dann auch wichtig, ne? Weil viele siehst du dann live und dann denkst du, was war der jetzt? Oder das war jetzt, was du erwartet hast? Aber muss nicht, es gibt auch genauso umgekehrt. Ne? Und dann denkst du, krass, live ist der unfassbar gut, und bei den Clips hat er mir jetzt vielleicht nicht so gefallen. Ne?
Ja.
Sehr spannende Zeiten, die wir erleben. Ja, sehr, sehr spannend. Genau.
Ja.
Aber war auch sehr schön. War okay. Sehr spannend. Ich würde langsam ein bisschen den Cut
einsetzen. Ja, also ich meine, da ist ja wahnsinnig viel. Ist ja wahnsinnig viel. Zeug dabei jetzt gewesen, was vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig interessant ist. Irgendwie kann man ein bisschen weit wegschneiden. Ne? Aber sorry, ich wollte hier nicht ins Wort fallen.
Ich fand es alles interessant. Mega.
Aber es war auf alle Fälle ein sehr, 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 sehr interessantes Gespräch. Vor allem auch eben nochmal so eine Retrospektive von früher, von vor 30 Jahren. Auch die Geschichte hinter den Büchern, wie das MGAT war. Ist immer etwas, was mich auch schon viel lange jemand interessiert hat, wahrscheinlich viele Zuhörer. Von den jüngeren Schülern auch da draußen, weil klar, die Zeiten ändern sich, es ist immer spannend, aber es ist auch immer wichtig, Leute zu haben, die Erfahrung haben, die einfach Lebenserfahrung haben, die sowas auch weitergeben können. Und deswegen bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, Peter,
große Ehre,
dass du hier bei uns warst.
Ja,
über deine Bücher gesprochen.
Ja, für mich. Für mich.
Genau. Kauft seine Bücher. Sehr, sehr schön. Ne? Ganz, ganz wichtig.
Genau, wenn ihr mehr über Peter wissen wollt, sonst tun wir immer den Leuten sagen, sollen auf Instagram uns verfolgen, aber ich glaube hier eher mal auf Amazon gucken, ob man so ein Buch finden kann.
Ja, natürlich.
Sind die noch zu Verkauf, die Bücher eigentlich?
Ja,
dann Leute mal jetzt sich die nächsten Weihnachtszettel ausfüllen lassen. Ganz viele Bücher von Peter Fischer holen. Weil es lohnt sich auf alle Fälle. Ja. Waren alles Bücher, die mich sehr inspiriert haben, den Fabian inspiriert haben. Und ich glaube, gerade so unsere Generation von Gitarristen sehr,
Peter sehr macht auch regelmäßig Livestreams, ne? Auch sehr, sehr deswegen, geil. Lohnt sich auch mal reinzugucken.
Das ist neu für mich. Das ist neu für mich irgendwie. Ne? Also ich mag Kameraarbeit eigentlich gar nicht so sehr. Das Internet vergibt natürlich und vergisst auch nichts. Ne? Aber das fand ich jetzt irgendwie während der Corona-Phase irgendwie, fand ich das eigentlich ganz interessant, mal wieder was Neues zu machen. Und auch so die Relaxedheit beizubehalten, die ich so habe, wenn irgendwie keiner guckt. Das ist ja auch irgendwie eine wichtige Sache. Ne? Also, weißt du, jeder irgendwie, wahrscheinlich jeder eurer Zuhörer, ihr inklusive und so und ich, wenn keiner da ist, denkt man sich irgendwie, also Wahnsinn irgendwie. Das ist ja, ich kann eigentlich das spielen, worauf ich Bock habe. Irgendwie, ich kann alles rauslassen. So, aber wenn die Situation, das Szenario sich ändert irgendwie, dann immer noch darauf zugreifen zu können, was man eigentlich irgendwie gerne ausdrücken möchte auf dem Instrument, das ist halt nicht so ganz ohne, ne? Und
sobald die Kamera an ist, wird es direkt.
Oder wenn du dann denkst, du übst den ganzen Kram, dann hast du die nächste Probe und denkst, fuck, was ist los? Warum klappt es nicht?
Für mich ist das so, wenn man, wenn ich so eine gewisse Lockerheit auf dem Instrument, ich meine, so mit dem Alter irgendwie, ich meine, das sind keine 90 irgendwie, aber ich merke, ich brauche ein ganz klein bisschen länger zum Instrument, als ich das vor 15 Jahren brauchte. Ne, also und jetzt so mit den Streams irgendwie, man muss auch einfach mal so ein bisschen locker bleiben. Also zum Beispiel, viele Leute machen ja Streams irgendwie und weiß nicht, preisen ihre YouTube-Kanäle an und alles Mögliche. Und ich finde das immer geil, wenn es real ist. So ein Typ wie Tom Bukowak jetzt. Ja, der Typ, der sitzt in seiner Garage.
Die Kinder spielen mit
der der Typ irgendwie ist halt total ungefiltert, ist total echt. Der hat auch schon mal schlechte Laune. Der nölt auch schon mal rum. Und spielt einfach tierisch. So, ich will mich jetzt auf keiner Ebene mit ihm so vergleichen. Ne? Aber sagen wir, wenn ich jetzt hier so die Livestreams raushaue, ja, das muss halt irgendwie echt sein. Irgendwie, das ist halt alles, auch hier diese ganzen musikmachen.de-Filme, die es so jetzt auf Gitarre, Bass gibt, das ist quasi alles immer First Take. Gesprochen wie gespielt. Klar, und dann hast du auch schon mal einen Hänger dazwischen irgendwie, ne? Aber das ist für mich einfach attraktiver, als da jetzt irgendwie jedes Mal mit Schlips und Kragen zu sitzen irgendwie und klar, man kann sich schon gescheit anziehen irgendwie, ne? Aber man muss auch mal zu Fehlern stehen. Ey, ich habe so ziemlich jeden großen Gitarristen habe ich schon versagen sehen, ne? Also
ja, gehört dazu. Das macht's menschlich, genau.
Ja.
Das ist dann auch ganz menschlich. Leute wollen nichts. Ja. Poliertes haben, wenn man es mal ganz ehrlich macht. Weil dieses Polierte gibt es ja gar nicht in Wirklichkeit. Diese ganzen Instagram-Clips, die man manchmal sieht, diese 30 Sekunden, wo dann der Take 900 stattfindet, unter optimalen Voraussetzungen, wo hast du das denn in Wirklichkeit?
Ja, eben, ne? Und also klar, gibt natürlich immer Leute, die also wirklich auf einem ganz anderen Level spielen. Irgendwie, ja, ich spiele halt so, wie ich spiele. Und ich habe so meine Ideen, wie ich manche Sachen irgendwie so erkläre. Da gibt es auch manche Leute, irgendwie, die sagen irgendwie, nee, Alter, kannst du auf gar keinen Fall so machen irgendwie, ne? Aber ja, das ist dann halt so irgendwie, ne? Also der Dieter Kreit, bitte?
Ja. Ja, unterschiedliche Meinungen, Herangehensweisen.
Also, sagt euch der Name Dieter Kreitler was? Dieter Kreitler irgendwie. Dieter Kreitler ist für die Konzertgitarre einer der wichtigsten Typen des letzten Jahrhunderts, muss man sagen, irgendwie. Ne? Also, hat sehr fundierte Konzertgitarrenschulen geschrieben, war, weiß nicht, lange Dekan von der Musikhochschule in Wuppertal. Ne? So, und er hat mal einen super Satz gesagt irgendwie, als wieder irgendjemand über irgendwas in seinem Buch, in einem seiner Bücher irgendwie so zu nölen hatte, hat er mal einen coolen Satz gesagt und sagte irgendwie, ja, also hören Sie mal irgendwie, ich kann Ihnen gerne meine Pädagogik erklären, aber ich muss sie nicht verteidigen. Und das ist irgendwie ein ganz schöner Satz gewesen. Ja. Irgendwie klar, es gibt immer unterschiedliche Modelle. Wie gesagt, haben wir vorhin ja schon mal gehabt. Dan Gilbert, so GIT, die erklären es ganz anders als ich und oder als irgendwie Berklee School of Music. Und das ist ja für den einen klappt das eine Modell, für den anderen das andere. Ne? Alright.
Super. Schön. Also genau, ihr wisst Bescheid, wir werden auf alle Fälle sämtliche Kanäle von dir auch
voll gut
verlinken, dass die Leute auch direkt zugreifen können.
Ne, ich habe zum Glück immer überall das gleiche Kürzel, das ist immer irgendwie, weiß nicht, Instagram, Peter Fischer Guitar Player, Facebook, Peter Fischer Guitar Player, YouTube, das. Mhm. Ne, und schön, dass ihr mich eingeladen habt. Das ging schnell vorbei, aber wenn ich einmal so anfange, so zu erzählen.
Man merkt das gar nicht. Dann, zack, und
dann. Ja, ja, irgendwie was? Irgendwie halt drei, das ist Wahnsinn irgendwie, ne? Ja, aber.
Ja, finde ich auch.
War echt sehr, sehr spannend. Wirklich sehr informativ, ja. Auch mit coolen Infos, die man so gar nicht so kennt. Ja, das ist schon cool. Genau. Und dafür wollen wir auch diesen Podcast hier machen irgendwo. Genau. Schön, Peter. Genau. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns soweit. Danke auch an die Zuhörer da draußen, die alle zugehört haben. War eine sehr interessante Folge und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.